Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Die Wettbewerbsfähigkeit Europas gerät zunehmend unter Druck. Besonders Deutschland und Österreich sind Abstiegskandidaten im internationalen Standortwettbewerb. Hat die Industrie in Europa noch eine Zukunft? Diese Frage diskutiert Eva Komarek im Expertentalk der Presse und begrüßt dazu im Studio Stefan Pierer, CEO der Pierer Mobility AG und Präsident der Industriellen Vereinigung Oberösterreich, Herbert Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender der Voestalpine AG und Vizepräsident der Industriellen Vereinigung Oberösterreich, Karl Ochsner, Präsident der Industriellen Vereinigung Niederösterreich und in fünfter Generation Leiter des Familienunternehmens Ochsner Wärmepumpen.
Ja, die Wirtschaft Europas fällt gegenüber USA und China zurück. Die Zeit, in der Europa das geopolitische Zentrum der Welt war, ist Geschichte. Warum verliert Europa derartig an Boden im Vergleich zu den USA und China? Und was kann man dagegen tun, Herr Pierer?
Die europäische Wettbewerbsfähigkeit ist in einer massiven Transformation. Ja, Sie sagen jetzt Abstieg. Wenn wir das analysieren nach dem Zweiten Weltkrieg, was waren die Elemente dieses Erfolgs? Das waren einmal ausreichend motivierte Mitarbeiter, ja, gut ausgebildet, niedrige Energiekosten, eine hervorragende Bildung, sodass ganz Europa die Welt im Export dominiert hat. Wir haben natürlich Regionen dort nicht nur aufgeschlaut, sondern auch über Jahrzehnte erfolgreich verdient. Unseren Wohlstand kommt ganz stark aus diesem Exportmodell. Und es hat sich, ich würde mal sagen, seit 10 Jahren, 15 Jahren dreht sich das Ganze. Wir haben also mittlerweile eine Bürokratie und eine Regulierung von Brüssel ausgelöst, die uns eigentlich im unternehmerischen Handeln nicht nur einschränkt, sondern nahezu zum Stillstand bringt. Das zweite Thema ist, wir haben eine demografische Entwicklung, eine Veralterung. 100 gehen in Pension und nur 65 kommen nach. Und jetzt kommt das Hauptproblem. Wir arbeiten in Europa zu wenig und zu wenig effektiv. Also wenn wir Jahresarbeitsstunden von rund 1600 Stunden in Zentraleuropa haben, das gleiche in China, 50% mehr, 2540, in Indien mehr, von Mexiko rede ich gar nicht. Das heißt, wir arbeiten zu wenig und zu wenig effektiv. Die Energiepreise sind mittlerweile nach dem Kriegseintritt in der Ukraine teilweise um das Dreifache gestiegen gegenüber unseren Konkurrenzkontinenten, ob jetzt Amerika, Indien oder Asien ist. Und dann haben wir noch als i-Tüpfchen drauf eine ungeregelte Immigration in die Sozialtöpfe, die natürlich auch in den Wahlergebnissen bereits zu sehen ist. Also wir haben eine Mixtur, eine Transformation, und wenn jetzt nicht massiv eine Standortreparatur und vor allem von der Politik erkannt wird, dann wären wir am Ende Tages Hallstatt.
Herr Eibensteiner, Sie sind mit der Voestalpine natürlich auch global tätig. Wie entwickeln sich denn jetzt so die Märkte in den USA und in China aktuell? Und vor allem Indien ist ja jetzt eigentlich auch schon auf der Überholspur.
Ja, man kann sagen, dass sich die USA sehr gut geschlagen hat, auch die letzte Zeit, obwohl dort natürlich auch Inflationsbekämpfung angesagt ist. Also die Fed hat dort die Zinsen natürlich auch dramatisch erhöht. Und trotzdem ist die amerikanische Wirtschaft wesentlich resilienter wie die europäische, aus vielen Gründen, weil dort eben positiv gewirtschaftet wird, Wirtschaft als strategisches Asset gesehen wird und natürlich völlig andere Regularien herrschen. Dort gibt es natürlich auch zum Beispiel CO2-Reduktionsmodelle, die aber sozusagen nicht bestraft werden wie bei uns, sondern dort wird Unterstützung angeboten, und wenn dieses Businessmodell dann positiv läuft, dann gibt's Steuererleichterungen. Also ein völlig anderer Zugang. Bei uns wird man bestraft, kriegt einen Malus und kriegt dann vielleicht eine Förderung. Dort wird das völlig anders gesehen und die sind auch erfolgreich. Und wenn man dann nach China schaut, dort gibt's einen klaren Plan, der anders funktioniert wie bei uns. Wenn sich dort die chinesische Regierung einen Markt aussucht, den sie dominieren möchte, dann tut sie das und unterstützt ihre Firmen so lang, bis sie dort auch tatsächlich in der Welt, in Europa, in den USA auch eine dominierende Position sich erarbeiten konnte. Ist es gerecht? Nein, natürlich nicht aus unserer Sicht. Aber sozusagen, wir könnten ja auch unsere eigenen Firmen unterstützen in diesen Märkten. Das tun wir aber nicht. Und Sie haben Indien angesprochen, ein riesiges demokratisches Land, wo jetzt natürlich sehr hohes Wirtschaftswachstum zu sehen ist. Und dort gibt's auch Probleme, logischerweise. Aber im Moment ist das Wirtschaftswachstum in China langsamer oder weniger ausgeprägt wie in Indien. Und die sind klar am Vormarsch. Mhm.
Herr Ochsner, wie geht es mit der europäischen Industrie weiter? Wie tun Sie sich auch als Industriebetrieb in diesem internationalen Wettbewerb?
Ich glaube, was wichtig ist, das gilt sowohl für Österreich als auch für Europa. Es braucht einmal ein klares Bekenntnis zur Industrie und eine Strategie, wie wir wieder nach vorne kommen und wie wir international wieder mitspielen können. Das ist einmal das Allerwesentlichste. Und diese Erkenntnis, habe ich das Gefühl, beginnt zu reifen, weil einfach der Hut dermaßen brennt, dass man nicht mehr wegschauen kann. Ja, die Industrie hat auch ein vernünftiges Image in der Bevölkerung. Ich habe heute gelernt, dass die Glaubwürdigkeit der Industrie ist Nummer 2 nach der Polizei. Ja, das heißt also, die Wertschätzung ist dann deutlich höher, als das oft nicht von der Politik oder auch von Gewerkschaften dann wieder gegeben wird. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Lohnstückkosten, die wir heute in dem Land vorfinden, einfach überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig sind und dass man sich Produkte made in Austria in Europa und auf der Welt gar nicht mehr leisten kann, wenn hier nicht massiv Reformen passieren. Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass es zu einem Industrial Deal kommt auf europäischer Ebene, natürlich in Verbindung mit dem Green Deal. Wir wollen nachhaltig sein, wir wollen auf die Welt schauen, auf die nächsten Generationen, aber das darf niemals auf Kosten des Standortes gehen und der Wettbewerbsfähigkeit, denn nur das schafft Arbeitsplätze, Wohlstand und Sicherheit und sonst niemand anderer.
Was ist denn von dem zunehmenden Protektionismus zu halten, der um sich greift? Ich meine, das ist natürlich in den USA der Fall und den hat ja zwar Trump irgendwie begonnen, aber wurde ja auch unter Biden fortgesetzt und Kamala Harris hat ja eigentlich auch immer die Wirtschaftspolitik von Biden sehr unterstützt. Also ob es da jetzt eine große Änderung gibt, ist eher zu bezweifeln. Aber in der Zwischenzeit hat ja auch die EU das grüne Licht gegeben, um Zölle zu verhängen auf die E-Autos, die aus China kommen. Wie wird sich denn das auswirken auf die europäische Industrie und Wirtschaft? Herr Pirer, Auto ist ja irgendwo Ihr Ding.
Oder ich würde mal sagen, das ist ein unintelligenter Zugang, denn all diese Restriktionen führen nicht zu einem Wachstum. Fakt ist, dass natürlich China staatlich orientiert und auch staatlich unterstützt, hier ganz klar bestimmte Industrien unterstützt. Das ist Fakt. Ja. Umgekehrt kann man ja das Ganze positiv verkleiden und sagen, ja okay, ihr könnt in unseren Markt hinein, aber da müssen so und so viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Und wenn diese Arbeitsplätze geschaffen werden, dann ist das 1:1 und nicht vorher eine Wand von Zöllen und damit die Grundlage einer Diskussion zerstöre. Dass das ein unfairer Wettbewerb ist, das ist sicher, nur da muss ich anders zugehen. Und ich muss auch umgekehrt sagen, wir haben 20, 30 Jahre von China hervorragend gelebt, haben auch unseren Wohlstand dort aufgebaut, sollte man zumindest so clever sein und sagen, wie können wir uns hier miteinander wieder weiter bewegen, um eure Interessen und unsere Interessen möglichst unter einem Hut zu bringen.
Mhm. Ja, es gibt pro Jahr mehr als 4.000 neue Handelshemmnisse, jedes Jahr zwischen den einzelnen Märkten. Und da geht es sozusagen sehr stark wie du mir, so ich dir, was natürlich ein System ist, das nicht verbesserbar ist, sondern sich automatisch verschlechtert. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man sehen muss. Und für uns als Manager, wir reagieren auf solche Themen. Und bei uns zum Beispiel führt es dazu, dass wir natürlich näher zu den Märkten und zu unseren Kunden auch rücken. Und wir verabschieden uns von dem Gedanken, dass wir aus Europa nach USA liefern. Wir bauen verstärkt Werke in den USA für die USA. Und das ist eine normale Reaktion auf so eine Situation. Und das tun ja die Chinesen auch. Also wir sozusagen hören jetzt, dass es Zölle gegen chinesische Elektroautos geben wird. Die werden aber in 3 bis 5 Jahren, während die in Ungarn Werke gebaut haben, und dann werden wir wieder dorthin liefern. Also es ist eigentlich gar nicht notwendig, diese Zölle auch tatsächlich einzuführen, wenn die sowieso den Plan haben, nach Europa zu kommen, wie übrigens andere asiatische OEMs in der Vergangenheit. Die sind schon seit 25 Jahren da und die Toyotas und die Kias die werden von uns allen in Wirklichkeit beliefert.
Mhm. Sie haben zuerst gesagt, Investitionen, Sie bauen sozusagen dann natürlich auch in den USA oder in China aus. Fließt jetzt letztlich auch mehr Investitionen dann ins Ausland von österreichischen Unternehmern, weil dort sozusagen ausgebaut wird, statt in der, ich meine, ich sage jetzt mal, als börsennotiertes Unternehmen sind Sie ja letztlich auch Ihren Aktionären verpflichtet und entsprechend müssen Sie sozusagen bestmöglich fürs Unternehmen agieren. Ist es mittlerweile attraktiver, im Ausland zu investieren als in Österreich?
Ja, ich glaube, es geht nicht nur um Österreich, es geht um Europa generell. Wir hatten ein Erfolgsmodell Europa, was den Export betrifft. Das ist schlechter geworden, logischerweise. Und wir können jetzt nicht mehr, so wie in der Vergangenheit, aus Europa die ganze Welt beliefern. Und das sind eigentlich logische, strategische Reaktionen auf diese Situation.
Mhm. Herr Ochsner, wie sehen Sie das?
Also grundsätzlich glaube ich, ist immer wichtig, dass der freie Handel immer etwas ist, was allen was bringt. Und den sollte man möglichst wenig einschränken. Wir sollten lieber schauen, dass wir in Europa die Wettbewerbsfähigkeit wieder hochbringen und dass die Wirtschaft nicht immer fair ist, ist auch klar. Es gibt aber auch noch viele andere Handelspartner außerhalb von China, Mercosur etc., wo wir dringend schauen sollten, dass wir jetzt mit einer noch starken Position, relativ starken Position in Europa, da die Verträge abschließen und das nicht behindern. Und China generell, ich mache mir deswegen schon keine Sorgen, weil ich bin jetzt schon lange dort und die haben auch ihre eigenen Probleme, ja, und die werden das noch verstärkt bekommen im Sinne von der jungen Bevölkerung, die sich da wahrscheinlich noch nicht ewig sozusagen vorschreiben lassen wird, was sie zu denken hat. Nehmen wir uns eher mal USA ins Visier, eine sehr alte Volkswirtschaft mit einer tollen Lebensqualität, ja, die auch in allen Prognosen am weltweiten globalen BIP noch sehr lange stark partizipieren wird. Ja, und Europa ist eben leider wirklich hier fast schon im freien Fall. Das heißt, also ich glaube, wir sollten weniger reglementieren nach außen und uns großartig überlegen, wie kann man uns schützen vor irgendjemanden, sondern schauen, dass wir unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit wieder massiv voranbringen, um einfach auch aus uns heraus international mithalten zu können. Auch allein das Thema Forschung massiv vorantreiben, weil auch hier sieht man ganz klar, dass uns China und USA massiv den Rang ablaufen, was Innovation betrifft. Und das sind wirklich Alarmsignale.
Die Twin Transition, wie sie so schön heißt, also die Digitalisierung und Dekarbonisierung in Kombination, die wird ja auch immer so als die große Chance für Europa propagiert. Was brauchen wir denn dafür, um da tatsächlich auch die Wettbewerbsfähigkeit vielleicht dadurch anzukurbeln? Bleib vielleicht gleich mal bei Ihnen nochmal.
Ich glaube, das ganze Thema künstliche Intelligenz ist eine Riesenchance. Ja, aber leider auch da sind wir derzeit noch viel zu schwach unterwegs. Alleine, was auch das Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie und Netze betrifft, es geht ja nicht nur um den Ausbau der Netze, sondern auch um die Intelligenz in den Netzen. Und da ist eine Riesenchance, dass die Verbraucher da viel besser gesteuert werden. Da müssen wir viel mehr tun. Wir müssen, glaube ich, in Summe erkennen, bei welchen Feldern haben wir eigentlich den Anschluss so verloren, dass es keinen Sinn mehr mitzumachen hat und wo können wir auf jeden Fall noch dabei sein. Das ist sicher die künstliche Intelligenz, wobei da gibt es auch eine große Energiefrage, weil über was man oft nicht spricht ist, dass die KI und die Rechner dafür sehr viel Strom brauchen werden. Ja, das heißt, auch hier ist dann die Energiefrage zu lösen. Und das Zweite ist das Thema natürlich auch Green Tech, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, wo wir weltweit sehr stark unterwegs sind, auch was das Know-how in Österreich betrifft. Und da sehe ich sehr viele Chancen und auf die sollten wir uns konzentrieren. Und eins ist klar, ich bin der Meinung, wenn das ganze Thema Transformation, ja, und auch gerne im Sinne von Nachhaltigkeit realistisch gedacht wird, mit vernünftigen Zeiträumen und wie auch Herr Eimerstein richtig gesagt hat, mit ordentlicher Unterstützung auch, ja, von Europa, dann ist das ein Wachstumscase und kein Degrowth-Case, wie es heute sich darstellt.
Herr Pirro, Sie nicken.
Ja, wir müssen aus dem Green Deal, der derzeit ein Cost Case ist, ein Business Case machen. Und Harry Ochsner hat es gut beschrieben. Das muss Anreiz sein. Das muss ein Incentive Case sein. Und da haben wir viele innovative Voraussetzungen hier in Europa und speziell auch hier in Österreich oder in Deutschland. Das muss gehen. Das Zweite ist Energie autark. Energie ist eines unserer größten Nachteile in Europa, wo wir 2-3-fache Kosten gegenüber anderen Regionen haben. Das Wichtigste hierfür ist ein massiver Ausbau der Netzinfrastruktur, denn wir sehen ja, dass auf privater Basis und sonst was die PV-Anlagen explodieren. Nur wo kriege ich den Strom hin zur rechten Zeit? Es fehlt an Speichermöglichkeiten, aber in erster Linie fehlt es an der Netzinfrastruktur. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die jetzt geschaffen werden. Wenn wir energieautark sind, dann haben wir mal die Grundlagenbasis dafür.
Herr Eibensteiner, wie können wir die Innovationslücke auch schließen, die ja im Endeffekt besteht gegenüber USA und teilweise ja jetzt auch schon China?
Ja, ich glaube,
Der Herr Ochsner hat gesagt, wir sind natürlich stark in der Industrie. Wir haben natürlich all diese Themen, über die wir jetzt diskutieren, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, da sind wir besonders stark, wenn wir das intelligent in unseren Prozessen und auch in Produkten auch tatsächlich umsetzen können. Das ist eine Stärke, es war immer schon die Stärke in Europa. Was jetzt notwendig ist, ist auch diese Transformation, die ja angestoßen ist und am stärksten reglementiert in Europa auch ist. Andere Länder machen das etwas anders und sind auch auf einem guten Weg. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir genau dort, wo wir diese Ziele haben, wir können alles tun, was in unserer Hand ist. Wir investieren auch 1,5 Milliarden bis 2027 als erster Schritt. Aber was wir nicht selbst bestimmen können, der Ausbau der Netze, der Ausbau der Energieinfrastruktur, das wird das Wichtigste sein, um diese Transformation auch tatsächlich zu schaffen, weil sozusagen grüne Energie ist natürlich die Antwort auf die Frage der Dekarbonisierung.
Vielleicht kommen wir noch ganz kurz auch noch nach Österreich. Wir schneiden ja, wie gesagt, auch im europäischen Vergleich wirklich schlecht ab. Warum leiden wir so besonders stark im Vergleich jetzt auch zu Resteuropa? Und was brauchen wir denn unbedingt, um auch wieder mehr Schwung in die Wirtschaft und die Konjunktur zu bringen? Ich bleibe jetzt bei Ihnen und würde dann die Frage einfach weitergeben.
Ja, in Wirklichkeit gibt es drei Themen. Die Arbeitskosten sind zu teuer, die Energiekosten sind zu hoch und die Regulatorik kommt zwar zum Teil aus der EU, wird aber bei uns noch einmal sozusagen Gold geplättet, um es besonders schwierig zu machen. Das sind die drei Dinge, die eigentlich toxisch für den österreichischen Wirtschaftsstandort sind. Und in Wirklichkeit geht es darum, die Regulatorik zurückzunehmen. Die Industrie ist noch stark, ist auch innovativ. Ich glaube, das ist wichtig zu nutzen. Und wir müssen versuchen, diese Kostenpositionen zu verbessern. Es sind ja sehr viele Themen dabei, die vor allem auch in der Energie und auch in den Löhnen in Wirklichkeit, weil der Staat natürlich ein Inflationstreiber ist und dadurch die Löhne stärker steigen. Also der Staat hat genug oder die Politik hat genug Möglichkeiten einzugreifen, um diese negative Spirale zumindest zu unterbrechen und wir sozusagen wieder weiter auch international gestärkt arbeiten können.
Herr Ochsner, was ist für Sie das Rettungsprogramm für den österreichischen Standort?
Also ich glaube, es ist Zeit für echte Reformen. Ja, wir haben zu lange, reden wir, auch ein bisschen geprägt durch die Sozialpartnerschaft, die sicher auch ihre Verdienste hat, über Kompromisse und irgendwie österreichische Wege. Und das geht sich hinten und vorn nicht mehr aus. Also wir brauchen echte Reformen im Pensionssystem, in der Verwaltung, in der Bildung, in vielen anderen Bereichen, im Gesundheitssystem. Wir müssen es wirklich angehen, auch das Steuersystem, auch dass sich eben Leistung mehr lohnt, weil das ist ein wesentliches Thema auch heute in der Bevölkerung, dass es ganz einen unterschiedlichen Zugang gibt zwischen denen, die sagen, ja, mir reicht das, was ich habe, ich will eher mehr Freizeit, aber schon auch vielen, die sagen, nein, ich will noch anpacken, ich will mir noch was schaffen, da muss es einen ganz einen großen Unterschied geben, auch in den finanziellen Möglichkeiten für diese Leute. Also ich glaube, es war ein Riesenweckruf, auch die Wahl. Und wie auch immer das jetzt ausgeht in der Regierungsbildung, was sicher nicht einfach ist, ja, aber es muss jetzt um echte Reformen gehen und nicht um wieder Reförmchen und Augenauswischerei.
Mhm. Herr Bierer.
Ja, in Ergänzung möchte ich sagen, wir haben derzeit in Österreich ein Steuersystem, das Minderleistung fördert. Ja, wir sind Teilzeit-Europameister in den Lohnstückkosten. Bedingt durch diese Fulgo-Benja-Formel haben wir in den letzten 3 Jahren 25% Gehalts- und Lohnkostensteigerung. Und Sie müssen sehen, in der Industrie wird ja gegenüber dem Kollektivvertrag zweistellig, 10, 15, teilweise 25% überzahlt. Jetzt, wenn das nur auf Kollektivvertragsebene gehen würde, dann ist das noch verkraftbar. Aber wenn Sie die Ist-Gehälter und Löhne darauf, das kriegen Sie am Weltmarkt nicht mehr unter. Das ist genau das, was erwähnt ist. Das nächste Thema, wir müssen uns sehen, dieses System in Österreich, 20% der Beschäftigten tragen 18%. Also 80% kriegen mehr raus, als was sie reinliefern. Das ist ein Ergebnis aus dieser Minderleistungssteuerstruktur. Das heißt, wir müssen jetzt diejenige Kohorte oder diejenigen, die sich noch was schaffen wollen, die Freiwilligen, diese Mehrleistung muss sich wirklich rechnen. Steuerfreie Mehrleistung, das heißt Überstunden. Pensionisten, die noch bereit sind bis zur bestimmten Höchstbemessungsgrenze. Das sind jetzt die Dinge und da gibt's genug. Ja, wir können es nicht über Vorschrift, ja, wie Kari Ochsen habe ich bei einer Veranstaltung gesagt, wir führen eine 41-Stunden-Woche ein. Ja. Da war ein Aufschrei, aber die Freiwilligen sind hervorgerufen, das muss sich rechnen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und Bürokratieabbau. Wir werden von vorn bis hinten behindert in der unternehmerischen Tätigkeit. Und abschließend möchte ich einfach sagen, nur Unternehmer und die Unternehmen schaffen die Arbeitsplätze, die Grundlage sind für die Steuern. Niemand anders. Und der Staat hat für das Regelwerk zu schaffen. Und da brauchen wir jetzt ein Regelwerk, dass wir den Standort retten.
Das war der Standort-Talk, der von der Presseredaktion in Unabhängigkeit gestaltet wurde. Er ist mit finanzieller Unterstützung der Industriellen Vereinigung Oberösterreich möglich geworden. Wir bedanken uns fürs Zuhören.